Dreimal Digital, der Podcast für digitale Macher mit Michael Artuk, Markus Diekmann und Stefan Hamann.
Moin, hallo und servus. Willkommen bei Dreimal Digital. Ich freue mich total darauf, unseren Gast begrüßen zu dürfen, Patrick Fassbender. Sein Produkt kennt viel mehr, nämlich die Tonibox. Seine Firma, den Namen, der ist vielleicht viel noch nicht so geläufig, Boxin. Tolles Unternehmen, tolle Geschichte. Freue mich darum, dass mit heute mit Dreimal Digital mit meinen Partnern Stefan Hamann und Michael Artuk gemeinsam machen zu dürfen. Und ich sage mal, wir legen direkt los. Patrick, toll, dass du da bist. Wolltest du mal ein paar Sätze zu dir selber sagen und dich kurz selber vorstellen?
Ja, also Patrick, 50 Jahre alt, zwei Töchter, eigentlich Grafikdesigner von Hause aus und habe vor 7 Jahren jetzt schon, Ende 2013, zusammen mit Markus Stahl die Boxine gegründet, um eben die Tonis und die Tonibox in den Markt zu bringen.
Ja, super. Also wirklich, wir haben ja gerade schon drüber philosophiert, was für eine krasse Geschichte mit den Tonis, ne?
Ja.
Ich hatte das ja dir erzählt, auch in der Vorbereitung. Ich habe meine Tochter, meine ältere ist 4,5. Ich habe die erste Toni gekauft, jetzt heute haben wir 2 Boxen und die erste mit, da war sie 1,5 und ich habe euer Produkt gesehen und mich verliebt. Und unglaubliche Geschichte. Wie kommt man da drauf? Ich meine, du hast für eine E-Commerce-Firma gearbeitet, du hast Grafikdesign studiert, du hast Kinder, das verstehe ich, aber wie kommt man da drauf und denkt, eigentlich gibt es doch schon Spotify und Co., warum muss ich jetzt die Toni-Box erfinden? Was war so nervig an deinem Leben, dass du die erfinden musstest?
Ja, also es fing im Prinzip mit kaputten CDs an, die bei uns sehr häufig vorzufinden waren, weil die über den Parkettboden rutschten und meine Kinder so im Alter von 3 und 5 Jahren eben nicht so sorgfältig damit umgingen, wie man das ja auch erwarten kann. Und dann waren die ständig kaputt und das hat mich total genervt, also mich und meine Frau, dass wir nach einer Alternative gesucht haben und keine gefunden haben, die uns glücklich gemacht hat. Wir wollten unseren Kindern eben auch kein Smartphone oder kein iPad permanent in die Hand drücken. Und da war ich sehr überrascht, dass es eigentlich keine Alternative gibt zu diesen CDs, die ja damals immer noch sehr verbreitet waren, immer noch sind so ein Stück weit, aber das nimmt schon rapide ab. Und das war so der Moment, wo ich dachte, das kann man doch besser machen. Und habe mich auf den Weg gemacht, dann mich damit auseinanderzusetzen.
Das war, hattest du denn, okay, ich verstehe das. CD ist kaputt, Handy und so, keine Alternative. Das in so eine, hattest du dann verschiedene Boxen dir kommen lassen und ausprobiert, weil es gab es ja schon so in Holzform oder in anderer Art und Weise und hast gedacht, das reicht mir alles nicht, ich muss das neu erfinden. Und also wo kam dann der Weg von dem Impuls bis hin zum Markt-Research, bis hin zu dieser Tonibox, die ja wirklich grandios ist?
Zum einen war ich glücklicherweise auch beruflich in einer Situation, wo ich unbedingt was Neues machen wollte. Also ich war sehr davon getrieben, mich beruflich zu verändern. Ich war halt lange im Agenturgeschäft, zuletzt als Kreativdirektor da bei Ogilvy. Und irgendwo wusste ich, ich bin hier irgendwie so am Ende meines Weges. Ich werde da nicht mehr glücklich. Das macht mir keinen Spaß mehr. Insofern war ich auch auf der Suche nach irgendwas Neuem, Inspirierenden. Und ich habe immer schon so ein, ich weiß nicht, ob man Gründergen oder Unternehmertum gehen oder was auch immer nennt, aber ich habe auch immer Bock, was zu machen. Das war auch zu Agenturzeiten immer so und war immer so ein bisschen getrieben. Und als ich dieses Problem gesehen habe mit kaputten CDs, war das vielleicht so eine Tür, die da für mich einen Spalt weit aufging, dass ich das Gefühl hatte, es macht Sinn, etwas zu entwickeln, was für meine eigenen Kinder ist, was sie vielleicht am Ende des Tages glücklich macht. Und inhaltlich bin ich selber mit 3 Fragezeichen, also Europa-Kassetten, groß geworden, 5 Freunden und so. Und das daran habe ich eine tolle Erinnerung und dachte halt so, das ist es wert, mich damit auseinanderzusetzen und habe mich auf den Weg gemacht. Das war eigentlich eher so der Kontext.
Mhm. Ja, ich steige hier mal ein. Ich grätsch mal rein. Markus hat gesagt, er hat sich in die Box verliebt. Ich hatte da andere Gefühle. Ich persönlich, ich habe sie verflucht, weil ich einfach gedacht habe, hä? Die Kohle für so ein Ding, was soll das? Und dann so ein Figürchen und das Ding landet nach 2 Wochen da irgendwie in der Ecke und das war's dann. Jetzt, nach ein paar Jahren Abstand, weil meine Kleinste liebt das Ding ja auch heiß und innig, vor allem den Kreativ-Toni, wo ich dann ihr Schlaflied aufgesungen habe oder sowas, aber das geht jetzt zu weit. Ich will ja nur sagen, ich habe wirklich am Anfang gedacht, nee, so ein Käse, das steht wieder rum und machst und tust. Wann war so bei dir wirklich so der erste Zeitpunkt, ihr habt im Dezember 2013 gegründet, kann das sein?
Mhm, ja, ne? Genau.
Wann war so das erste Mal der Moment, wo du gedacht hast, shit, das klappt, da passiert tatsächlich was.
Also erstmal hat mich das, als ich auf die Idee kam, war ich, und das ist für Kreative ja nicht immer so, war ich sofort total überzeugt davon. Also ich bin eher so ein zweifelnder Typ auch gewesen, aber es war so einer dieser Momente, wo man das Gefühl hat, das ist echt geil. Also das kann was werden. Das ist einfach ein total schönes Konzept, ein schöner Ansatz. Irgendwie das ist super. So, und hier ausgelöst durch Tim, durch Struppi, von Tim und Struppi, der stand damals bei mir auf dem Schreibtisch und das war so ein bisschen dieser Eureka-Moment, wo du dachtest, ey, wenn der jetzt irgendwo draufgestellt wird und der spielt was ab, das ist es doch. Und alles andere hat mich ehrlich gesagt gar nicht mehr interessiert. Ich war jetzt nicht so unterwegs, dass ich sage, das muss erfolgreich werden oder das ist den Umsatz, die Anzahl von Kunden, die wir gewinnen wollen. Das hat mich alles 0,0 interessiert. Ich war nur aufs Produkt und auf das Konzept konzentriert. Und die ganzen anderen Themen, die waren irgendwann natürlich auch notwendig. Ne? Wenn man irgendwie Kapital organisiert, bräuchte man idealerweise einen Businessplan und ein paar Ideen, wie man denn in die nächsten Jahre geht. Aber das war am Anfang gar nicht so. Also das, was ich habe auch nicht daran gedacht, dass man Geld irgendwie, dass manche auf die Idee kommen könnten, man zieht Eltern Geld aus der Tasche oder so, weil man ständig Tonys kauft. Nochmal bei CDs und so weiter ja auch. Ich wollte ein geiles Bedienkonzept haben. Und die Tonys sind einfach ein sehr simples, sehr schönes, emotionales Bedienkonzept am Ende des Tages. Darum ging es und nicht um die ganzen anderen Fragestellungen, die ich vielleicht zum Teil auch verstehe. Aber die haben mich null beschäftigt in der Phase.
Aber das ist Unternehmertum. Das stelle ich immer wieder fest. Ja. Die Leute, die wirklich was erreicht haben, für die steht nicht immer im Vordergrund Geld oder irgendein Exit oder so, sondern die haben einfach Bock, irgendwas zu machen. Und dann laufen die da auch los wie die Wilden. Und ich glaube, gerade das sind die, die da am Schluss auch erfolgreich bei rumkommen, weil die einfach nicht so viel an was wäre, wenn ich scheitere oder an was anderes denken, an negative Gedanken, sondern die wollen ihr Ding nach vorne bringen. Und ob du da abends dir ein Steak reinhaust oder, weiß ich nicht, ein Spiegelei mit Brot, du bist satt und da hast du Bock drauf. Ne? Also das finde ich
cool. Ja, kann ich zu 100% unterschreiben. Das genau das ist es. Auch die Gründung war eigentlich nur ein notwendiges Übel, um voranzukommen. Aber wir sind nicht alle stärker. Wir gründen jetzt mal und dann überlegen wir, was wir machen. Also insofern, ja, ich kann das komplett unterstreichen.
Was mich nochmal interessieren würde, so von der von dem Impuls, von der Idee über den Prototypen. Gab es sowas wie einen ersten Prototypen? Und wenn ja, habt ihr den selber gebaut oder hattet ihr Leute im Bekanntenkreis, die euch da geholfen haben? Oder wie kam es dann praktisch mal zu diesem ersten Hardware-Erlebnis sozusagen?
Ja. Also wir hatten am Anfang ein paar Mockups. Ich habe sehr schnell sehr konkrete Vorstellungen vom Konzept und vom Design gehabt. Also das, was jetzt quasi zu kaufen ist, ist zu 95% das, was damals so Anfang 2014, April 2014 auch da war. Und ich bin dann mit Scribbles und Ideen und Stoffmustern und so weiter zu einer Freundin gegangen, die Polsterin ist in Düsseldorf. Und die habe ich einen ersten Würfel, der war 10x10 cm, nicht 12x12. Zentimeter Kantenlänge, mir so ein Würfel zu nähen, der auch schon Ohren beinhaltete und so Nähte, wie wir sie jetzt haben. Die nennt man Cup-Nähte, das kennt man aus der Automobilindustrie an den Sitzen. Mhm. Sind relativ schwer in so einem kleinen Format umzusetzen, aber die sehen halt viel wertiger aus als so eine einfache Naht. Also all diese Ideen, die waren da. Und das hat die liebe Lydia, umgesetzt. Und das waren so die ersten Design-Typen, Prototypen, aber ohne Funktionalität. Die halfen aber ungemein, um das Konzept zu transportieren, weil sofort jeder so ein Lächeln auf dem Gesicht hatte, als wenn man ihm demonstriert hat, was man davor hat.
Ich finde ja. Oh, mach du erst, Michi.
Ja, weil es gerade so interessant ist, weil du das gerade erzählst. Ich bin ja auch Angler, ne? Letzte Woche einen fetten Hecht gefangen, 1,25 Meter. Und ich sage immer so gerne, der Wurm muss dem Fisch schmecken und nicht dem Angler, weil das vergessen ja immer ganz viele. Jetzt bist du da mit deinen Leuten oder mit Frau oder mit deinem Mitgründer und so, und ihr wart da dran. Wann war euch denn klar, wir müssen auch mal die Kids fragen, also die es letztendlich brauchen, weil das ist ja immer das Problem, dass du immer denkst, du weißt alles, aber du weißt eigentlich gar nichts, sondern der Anwender muss ja wissen, was wirklich geil für ihn ist.
Ja, absolut richtig. Also gab da zwei Pfade eigentlich. Zum einen hatte ich ja meine eigenen Töchter, das war natürlich perfekt. Die waren genau vom Alter in der Zielgruppe, permanent zu Hause und Opfer für jede Fragestellung, die sich bei mir irgendwie ergeben hat. Sehr, sehr kleiner Kreis, aber doch für mich der wichtigste damals. Und das andere Thema war, ich habe mich auch sehr intensiv mit dem Thema Design für Kinder auseinandergesetzt. Und da stellt man fest, es gibt gar nicht so viel. Es gibt nicht wirklich relevante Literatur, gibt es nicht so viel. Es gibt ein paar Studien und da bin ich schon auch reingegangen in das Thema. Und da stellt man auch ganz schnell fest, dass ganz viele Designs, die für Kinder entwickelt werden, gerade so auch im Elektronikbereich, unfassbar aus Elternperspektive, aus Erwachsenenperspektive vorangetrieben werden. Schönes Beispiel, was ich da immer bringe, ist so Plus und Minus für laut und leise. Aber ein zweijähriges Kind kann das noch nie, man weiß noch nicht, wofür Plus steht oder wofür Minus steht. Es wird trotzdem umgesetzt. Und davon habe ich mich versucht, total zu lösen und eben das Klapsen für Vor- und Zurückspulen als auch eher spielerischen Ansatz betrachtet. Die Ohren mit den unterschiedlichen Größen für die Lautstärke. So. Und das waren so Ideen, die aber eigentlich auch auf einer längeren Auseinandersetzung mit dem Thema Design für Kinder zurückgingen. Und auch immer wieder mit meinen eigenen Kindern verprobt wurden, sozusagen.
Bevor ich dich jetzt gleich frage, weil ich das als ehemaliger Gründer und Stefan ja auch, und eigentlich haben wir alle, die hier sitzen, haben ja gegründet, Michael auch, dich frage, wie du das Ganze eigentlich bezahlt hast am Anfang und wie die Gesellschaftsstruktur war, ob ihr zur Bank gegangen seid, Eigenkapital eingelegt habt. Nochmal eine andere Frage. Die spannendste Sache, die ich immer diskutiert habe in deinem Zusammenhang, war, eigentlich kann die Box ja nichts. Komm, da ist ein kleines Ohr dran, große Ohren dran, ist ein bisschen gepolstert. Und das finde ich gerade das Geniale. Ich meine, das habe ich in der Matratzenbranche früher auch erlebt mit Bett 1. Ist auch nicht die beste, aber die ist, auch wenn es jetzt betriebswirtschaftlich kein sauberer Begriff ist, reduced to the max. Und das finde ich bei dir auch, weil mir fehlt nichts an deiner Box. Aber dennoch ist es ja heute im Hightech-Zeitalter eigentlich ja nicht das krasseste Ding ever. Wie hast du dich selbst gebremst und hast nicht gedacht, ich muss noch eine Funktionalität reinlegen und noch eine und noch eine? Weil das finde ich so das Schwerste, wenn man so an der Produktentwicklung fällt.
Ja, also erstmal, also die Grundidee war es in der Tat wirklich sehr, sehr reduziert, aber es gab auch eine Phase, wo dann plötzlich wirklich dann so hier noch ein Aal und noch ein Aal, ne? Nochmal Bluetooth integriert und Bildschirm integriert und all das. Ja. Aber da muss man sagen, wir haben irgendwann, als wir angefangen haben, Markus und ich, dann haben wir auch die ersten zwei Leute, zwei Ex-Kollegen von mir, Sven und Chrissy mit reingeholt, die wahnsinnig auch mitgearbeitet haben an der ganzen Produktentwicklung. Und wir haben uns immer wieder auch kritisch hinterfragt. Und irgendwann kamen wir an den Punkt, wo wir wirklich realisiert haben, es geht im Wesentlichen um das Thema Hören und um nichts. Ja. Alles andere ist irgendwie Firlefanz drumherum. Das ist aufmerksamkeitshaschend, Eltern glücklich machen. Das Kind legt keinen Wert darauf, ob es jetzt irgendwie auch eine Bluetooth-Integration hat. Das Kind irgendwie wird eher leiden, wenn dann ein Bildschirm verbaut ist. Das ganze Produkt, das ganze Konzept wird leiden, weil es geht ums Thema Hören und nicht um Kinder, die ganze Zeit auf ein Display gucken, wo irgendwie nichts passiert. Also wir waren sehr kritisch auch uns selbst gegenüber, weil wir hatten eine Phase, wo viele Funktionalitäten drin waren. Und am Ende des Tages haben wir auch eher den Grundsatz verfolgt, less is more, reduziere dich auf das wirklich Wesentliche, und das ist das, was irgendwie das Thema Hören betrifft und die spielerische Auseinandersetzung mit dem Produkt. Ist aber kein einfacher Weg, weil man muss in der Tat ab und zu mal Sachen opfern, die man aber rechts und links immer wieder hört. Ne? Jeder Banker kommt direkt, hat er denn noch Bluetooth oder so? Nee, wollen wir aber nicht. Ne? Oder Bildschirm, könnte auch ein Bildschirm verbaut werden. Ja, könnte, aber ist nicht, bringt nichts, ist nicht gut fürs Produkt.
Ne? Ja, Kompliment. Ich glaube, da können ganz viele viel von lernen, weil ich glaube, gerade Deutschland so als Ingenieursland.
Over-Engineering.
Ja, Over-Engineering, das ist ein schönes Wort. So, wie hast du die ganze Kiste bezahlt? So, jetzt habe ich verstanden, du bist angefangen und hast den Markus dazu geholt. Das verstehe ich. Hat der Markus die Kohle mitgebracht oder wie war das?
Nee, nicht. Aber erstmal war das auch nochmal ganz klar herausstellen. Das war ein Geschenk, das Markus und ich gemeinsam gegründet haben. Also ich hätte das niemals alleine aufbauen können.
Stimmt das, dass ihr euch im Kindergarten kennengelernt habt bei euren Kids?
Kindergarten unserer Kinder, genau. Das hört sich auch mal so PR-Story-mäßig an, aber dem ist nicht so. Wir haben zusammen Vorstandsarbeit gemacht in einem Kindergarten, in einer Elterninitiative.
Okay.
Und da lernt man sich, glaube ich, auch echt gut kennen, weil da gibt es auch Situationen, die sind eher so, wenn Eltern ihre eigenen Kinder, das ist ja das Größte überhaupt, und dann sind ja viele Eltern drüber, und das war ein Umfeld, wo man Menschen sehr gut kennenlernt. Und da habe ich Markus wirklich sehr schätzen gelernt. Und ich kannte seinen Background. Er lange war bei Nokia und hat so ein Unternehmen rausgekauft bei Nokia und in der Automobilzuliefererindustrie gearbeitet. War da auch in so einem kleinen, hatte eine kleine Beteiligung. Also er hat viel mitgebracht, was ich so nicht hatte. Ingenieurs-Background, auch ein Finance-Background, hat ein MBA gemacht. Und ihn habe ich damals angesprochen, und das war wirklich ein Sechser im Lotto, weil wir unfassbar gut zusammenpassen. Ich hatte damals auch ziemlich lange Haare und immer Bands und irgendwie so Cap auf und also eher der so Paradebeispiel für einen Möchtegern-Kreativen, und Markus eher so das Hemd und die Stoffhose, und wir waren ziemlich gegensätzlich vom Erscheinungsbild her. Aber das hat super funktioniert, weil irgendwie wir alles bedienen konnten in gewisser Weise, ne? Für jeden was dabei. Und gleichzeitig sind wir inzwischen, was auch echt geil ist, super, super enge Freunde geworden. Also das ist ja auch selten, dass man in so einer spannenden Zusammenarbeit mit so vielen Hürden auch so zusammenwächst. Das war erstmal ein Sechser im Lotto. Ja, aber also das hat erstmal super funktioniert von Tag 1 an eigentlich. So die Zusammenarbeit, Markus und wir teilen die gleichen Werte, haben die gleiche Haltung zu dem, was wir hier machen und war wirklich eigentlich mit eins der größten Geschenke der ganzen Sache eigentlich. Aber er hatte auch so ein bisschen Erfahrung mitgebracht, was so Gründen angeht oder was auch Finanzierung angeht durch sein vorheriges Thema und war eigentlich ein Impuls von seiner Seite aus, lass uns lieber gucken, dass wir im Family-Friends-Umfeld uns Geld organisieren, als über irgendwelche anderen Wege. Und das haben wir dann auch gemacht. Und da wir eben auch schon ein bisschen älter waren, Mitte 40, haben wir eben geschaut, wer bei uns im bekannten Freundeskreis ist, der ein bisschen solventer ist und haben so das erste Kapital eingesammelt. Das waren damals 600.000 Euro. Dann haben wir direkt gegründet, Büro angemietet und erste externe Dienstleistungen eingekauft, die Entwicklung an der Tonibox sozusagen und haben dann bis zum Launch aber nochmal fast 10 Millionen Euro benötigt, um das Ganze an den Start zu bringen und das dann eben auch durch weitere Gesellschafter, die im Laufe der Jahre dazukamen in den ersten 3 Jahren, auch entweder Family und Friends oder halt strategische Partner, die wir unterwegs getroffen haben, die in irgendeiner Form nochmal einen strategischen Aspekt abgedeckt haben, den wir für wichtig erachtet haben.
Was war denn am Anfang, also so für diese erste Finanzierung, was war da der größte Kostenblock? Also war das die Hardwareproduktion? Waren das auch die ersten Lizenzen, die dann möglicherweise erworben werden mussten? Oder wie setzte sich das?
Das war eigentlich die technische Entwicklung, genau. Also die Hardwareentwicklung voranzutreiben. Und die Firmware der Box, das ist ja auch eine Eigenentwicklung, die wir da aufgesetzt haben. Das waren so die teuersten Kostenblöcke. Lizenzen eigentlich nicht, das war sehr viel Arbeit, aber war jetzt kein kapitalintensives Thema.
Wo du das gerade sagst, wie müssen wir uns das vorstellen? Also am Anfang kannte euch ja keiner. Jetzt gehst du da hin und sagst, wir haben das und das vor. Wird man da eher ausgelacht oder war das schon so, dass die sich gemeldet haben, die Leute? Also und jetzt ist es wahrscheinlich 10-mal leichter wie am Anfang, würde ich mal sagen, ne? Weil wahrscheinlich derjenige, den du fragst, selber eine Tonibox bei seinem Kid im Schlafzimmer stehen hat.
Ja, das muss man auch total unterscheiden. Also die Phase, wo wir nicht am Markt waren, auch noch so ein bisschen unterm Radar waren. Ich habe mich manchmal auch gefragt, wie das funktioniert, dass er mit so einem grünen Mockup, der nicht funktioniert, und einem Günther Kastenfrosch, den wir beim Kaufhof gekauft hatten, um das zu demonstrieren, irgendwie, dass wir so vorangekommen sind. Aber irgendwo haben wir beide ausgestrahlt, dass wir so dafür brennen und so viel Leidenschaft haben. Das ist, glaube ich, schon mal ein wahnsinnig wichtiger Aspekt gewesen. Man hat uns angemerkt, die Jungs werden das durchziehen, die lassen sich durch nichts aufhalten. Und dann war der Case auch für jeden nachvollziehbar. Also jeder hat es verstanden eigentlich. Wir haben überall immer so ein Lächeln auf dem Gesicht gehabt, wenn wir das gezeigt haben, was wir machen wollen. Und das war ein Türöffner, dieses Produkt. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man irgendwas macht, was vielleicht nicht so emotional ist, dann ist das schwieriger, ne? Aber in dem Fall haben wir einfach, glaube ich, auch jeden irgendwo direkt auch emotional gepackt. Und das hat uns Türen geöffnet. Bei den Lizenzen war der große Vorteil, wir haben eine neue Kategorie gebaut. Die gab es vorher nicht. Insofern war uns auch jede Kategorie oder jede Lizenz zugänglich. Das war aber auch ein Aspekt, den wir gar nicht am Schirm hatten. Das haben wir dann irgendwann gemerkt. Insofern konnten wir da zumindest in der Theorie auch alle Lizenzen einkaufen.
Was ich ja, ich meine, das war ja krass, ne? Ich habe mir das beim Bundesanzeiger angeguckt. Ich meine, 2017 irgendwo 16 Millionen Umsatz, 2018 dann schon über 55 Millionen Umsatz. 2019 habe ich nur gelesen im Internet, kann ich nicht beurteilen, kannst du besser beurteilen als ich, 100 Millionen geknackt. Mhm. Und das muss man 15, 55 oder 56, 100 Millionen. Und jeder, der Unternehmer ist oder der mit Zahlen sich auseinandersetzen darf, der weiß, was das für eine krasse Geschichte ist. Also Wahnsinn. Hättest du daran geglaubt, dass es so abgeht? Das ist ja fast unfassbar.
Nee, also wir dachten am Anfang, also um mal so ein bisschen zu beschreiben, wie naiv wir auch da marschiert sind. Ich glaube, 2013 oder 2014, April 2014 ist die Idee eigentlich so konkret gewesen. Da dachte ich auch so, im Weihnachten haben meine Kinder das unter dem Tannenbaum. Ne? Also so naiv war ich, weil ich keine Ahnung hatte von Produktionszeiträumen. Ja, ja. Allein die Entwicklung eines Werkzeugs für die Spritzgussteile irgendwie schon 3 Monate braucht. Das war ja irgendwie, ne? Also das war, ich hatte überhaupt kein Gefühl für Zeiträume. Und insofern, das zeigt vielleicht auch so, wie in allen anderen Bereichen waren wir auch so ein Stück weit unbekümmert und naiv, was ein unglaublicher Vorteil ist, meiner Meinung nach, diese Unbekümmertheit und auch Naivität, weil die dich vor vielen bewahrt. Ich habe das niemals gedacht. Wir dachten, wir bauen ein Nischenprodukt für das deutsche Kinderzimmer. Das war unsere Auffassung. Und eigentlich war auch das Marktfeedback immer so Produktklasse, aber so ein Produkt wird der Handel, Buchhandel niemals verkaufen, viel zu teuer und dann noch Elektronik, haben die schlechte Erfahrungen mitgemacht. Davon könnt ihr im Jahr maximal 8000 Stück verkaufen. Also wir haben auch viel solche Aussagen bekommen, auch von Leuten, die das Produkt eigentlich super fanden, dass wir eigentlich auf dem Level unterwegs waren.
Und da muss man vergessen, ich hatte das in der Runde vorher schon erzählt, von wegen 8000, euer Produkt ist so ein heißer Scheiß, dass er bei Thalia in Coesfeld an einem Samstag komplett leer geklaut wurde. Da wurde der ganze Ständer mitgenommen, also das muss man sich mal vorstellen. So heiß begehrt die Ware hier. Alles andere wurde nicht geklaut, nur eure Toni-Figuren.
Ja, also, aber Coesfeld, sage ich dann nur.
Ändert sich jetzt alles mit der neuen Bürgermeisterin.
Genau, habe ich auch gehört.
Du, Michael, du hattest doch noch diese spannende Diskussion am Anfang mit den Marktplätzen. Das fand ich ja auch
sehr interessant. Ja, genau, das... Schön, dass du da noch drauf kommst. Ja, meine Expertise ist, lieber Patrick, also Marktplatzgeschäft, ne? Also eBay, Amazon, die ganzen Marktplätze, Rakuten und was alles so gibt. Wie ist das? Also wann habt ihr euch überhaupt oder habt ihr euch mit dem Thema überhaupt mal irgendwann beschäftigt? Oder ist das so etwas, was der Fachhandel einfach mitmacht? Ich habe gerade mal geguckt, also den Dschungelbuch-Bären da, den gibt es bei Amazon für 14 Euro, weiß ich nicht, 33, den verkauft Amazon direkt. Der nächste günstigste Anbieter ist dann für 70 Cent mehr irgendein Fachhandel, ne? Und bei eBay kostet das Ding 17,50 Euro, sage ich mal, ne? Allerdings bei Amazon 1 bis 2 Monate Lieferzeit, bei eBay wäre er im Moment noch lieferbar, ne? Wie ist das mit dem Marktplatz? Habt ihr da überhaupt also mal drüber nachgedacht? Also war das für euch ein Thema oder lief das einfach so unter ferner Liefen mit? Ist halt mein großes Thema, deswegen bin ich da immer hinterher, das zu verstehen.
Ja, und warum habt ihr es nicht selber gemacht?
Also wir haben Amazon Marketplace zum Beispiel, haben wir ja. Aber, also fangen wir vielleicht vorne an. Wir haben sind wirklich überrannt worden von der Nachfrage. Also damit haben wir nicht im Entferntesten geträumt. Wir sind komplett ausgehebelt worden. Irgendwie so 8.000 pro Jahr war damals so eine Aussage, das wird schon viel sein. Ja. Haben wir natürlich nicht geglaubt, wir haben an mehr geglaubt, aber wir waren so ausverkauft in den ersten 2,5 Jahren. Das war ein einziges Verteilungsproblem, was wir am Ende des Tages hatten. Dass alle haben geschrien, wir wollen Ware und wir mussten irgendwie sicherstellen, dass ein bisschen was auch ankommt. Und da haben wir wenig, glaube ich jedenfalls, im Nachhinein strategisch agiert, sondern wirklich so ein bisschen Löcher stopfen, wir haben lautesten Schreit und es war ein einziger Kampf für uns intern, damit klarzukommen. Hat die ganze Organisation strubbelig gemacht. Ja. Dass wir nicht wirklich strategisch unterwegs waren. Wir haben irgendwann mal so einen Amazon Marketplace aufgesetzt gehabt, den aber nie mit eigener Ware bestückt, weil wir eben nie genug hatten und wir wollten eben auch den Fachhandel nicht irgendwie außen vor lassen, weil wir von Anfang an daran geglaubt haben, dass der Handel für uns super wichtig ist. Wir haben ein komplett neues Produkt, was erklärungsbedürftig ist, was auch stark über die Haptik kommt und die Qualität, was man vor allen Dingen, auch wenn man es mal sieht und anfasst, irgendwie besser begreift. Deswegen hatten wir von Anfang an auch so eine Fachhandelsstrategie. Und wir wollten jetzt nicht in dem Moment, wo wir ein bisschen Ware übrig haben oder generell dem Fachhandel was vorenthalten und selber über unsere eigenen Kanäle bespielen. Deswegen haben wir unseren eigenen Webshop und Amazon zum Beispiel sehr lange sehr, sehr klein gehalten. Machen es eigentlich immer noch. Da müssen wir uns ein bisschen von auch lösen. Wir müssen auch gucken, jetzt wir sind in so einem Spiel unterwegs, dass wir auch, was die Margenseite angeht, uns ein bisschen besser aufstellen, dass wir auch sicherer fahren, indem wir auch verschiedene Standbeine haben. Aber das fangen wir gerade erstmal mit an, weil wir in der Tat wirklich immer nur hinterher liefen.
Hattet ihr mal kurz drüber nachgedacht und gedacht, ach, ich meine, ich mag den Fachhandel, nicht, dass es falsch steht und als Initiator von Händler helfen Händlern kämpfe ich auch ständig für den Fachhandel. Aber dennoch kann man ja mal auf die Idee kommen, wenn man so ein neues Geschäftsmodell aufzieht, ich mache es nur selektiv oder vertikalisiert und bringe alles nur in Eigenregie raus und mache es gar nicht mit dem Fachhandel. Hattet ihr kurz drüber nachgedacht? Oder war die Zeit gar nicht da, weil das so, nee, okay.
Nee, also das ist auch so ein bisschen, also Marc und ich haben mal gesagt, wir wollen immer mit Haltung durchs Leben marschieren, auch in Sachen Tonis. Ja. Und wir fänden es auch ehrlich gesagt, also egal, ob es funktioniert oder nicht, erstmal scheiße, irgendwo in so einem Kanal ein Unternehmen aufzubauen und dort auch die Basis zu setzen und dann im nächstbesten Moment zu sagen, wir ziehen jetzt alles ab, weil wir glauben, wir könnten jetzt alles irgendwie über eine Direktbeziehung zum Kunden irgendwie verkaufen. Ich glaube, es würde nicht funktionieren, aber so ticken wir auch nicht. Es gibt aber schon auch Situationen, wo wir merken, wow, da, wir werden mit Themen konfrontiert, auch von der Handelsseite her, wo dann auch manchmal denkst, also auch so ein bisschen schief, ne? Also wir werden dann auch nicht so richtig gehört. So Momente gibt's dann auch, aber das ist ja auch völlig normal, glaube ich, ne? Also wir haben wahnsinnig viel dazugelernt in den letzten Jahren. Wir kommen nicht aus der Branche. Wir haben ja auch ab und zu mal Fehler gemacht, aber so vom Grundsatz her ist der Fachhandel her für uns eine wahnsinnig wichtige Säule und wird es auch bleiben.
Unterstützt ihr den Fachhandel denn in Sachen Marketing, Marketingkampagnen und so weiter und so fort? Also habt ihr auch ein starkes Direktmarketing, dass ihr Social-Kanäle bespielt oder so? Oder ist das mehr eigentlich über den Fachhandel ausgespielt?
Das ist eigentlich über den Fachhandel in erster Linie. Bin da jetzt aber nicht so tief drin, dass ich jetzt irgendwie das genau sagen könnte, was die Prozente und so weiter angeht. Ne? Aber für uns das schon auch, die ganzen Handelskanäle, die fordern es ja auch ein, also vor allem die großen irgendwie, das ist für uns auch ein großer Kostenblock, der dort existiert.
Ja. Aber hier, siehst du ja, Instagram, hier ist die Ankündigung von Peppa Pig. Und 8000 Likes, also das ist schon ganz cool. Was ist denn überhaupt deine, wenn du ganz Hand aufs Herz, was ist deine allerlieblingsfigur, Lieblingsgeschichte, die du jemals rausgebracht hast? Und hast du die überhaupt alle selbst angehört?
Ja, noch schaffe ich das. Ist aber, kann ich nicht beantworten. Es gibt so eine Top 5 oder Top 10, aber die eine, die kann ich nicht rauslösen.
Also von meiner Top 5 von Mama, die Fuchsbande, die ist gerade ganz heiß im Kurs. Und mein Sohn wirst du ja mit Pepper gewinnen. Ja, denn er ist wirklich ein riesen Pepper-Fan.
Wie lange dauert es denn eigentlich von der Idee oder dem Erstgespräch mit einem Lizenzgeber, bis dass der fertige Toni im Laden steht? Das würde mich mal interessieren.
Ja, das ist etwas, was uns leider immer noch ziemlich frustriert, aber wenn man es genau nimmt, um die 70 Wochen, die wir benötigen.
70?
Und ja. Ein wirklich sehr, sehr aufwendiger Prozess, der dahinter steckt, das unterschätzt man, glaube ich, total. Aber es ist in der Tat von den ersten Lizenzgesprächen, Verhandlungen, Lizenzvertrag, das ist, je größer der Lizenzgeber wird, desto länger dauert dieser Prozess und nerviger ist er auch am Ende des Tages, weil wir da auch wieder keinen Standardvertrag haben. Wir haben andere Parameter, die müssen irgendwie meistens verhandelt werden nochmal. Ja, und dann der ganze Freigabeprozess des Designs der Figur. Wir haben drin liegen wir auch eine relativ aufwendige Technologie. Wir müssen Tech verbaut, ein Magnet, die müssen in einer bestimmten Anordnung zueinander stehen. Das muss freigegeben werden, dann beginnt der Werkzeugbau in China, dann wird das Werkzeug irgendwann von China nach Tunesien verschifft, wo die Tonis produziert werden, dort wird die Produktion angefahren, dann werden die Samples wieder freigegeben und dieser ganze Prozess dauert halt wahnsinnig lange, was uns leider auch so ein bisschen immer einengt, was das Portfolio angeht.
Und habt ihr da überlegt, wie ihr das schneller macht? Also ich sage jetzt mal, jetzt sind gerade die Minions super heiß, ne? Und du kannst erst 70 Wochen später ausrollen. Das ist natürlich, da juckt's ja an sämtlichen Körperstellen, ne?
Ja, schlimm ist das. Deswegen gehen wir auch sehr stark auf Klassiker. Also das hat uns eigentlich in den letzten Jahren immer wieder, vor allen Dingen auf Themen gegangen sind, die eine gewisse Popularität schon haben. Also wir können mit dem Ansatz jetzt, machen wir zum Teil, aber dann kommen wir doch viel später raus, aber du kannst jetzt nicht irgendwie auf ein Thema gehen, was jetzt gerade aufgebaut wird. Irgendwann kommt ein Kinofilm raus und dann wird es ein Flop und dann hängen die mit dem ganzen Rattenschwanz dran. Mhm. Das tut natürlich richtig weh. Und wir kriegen zwar schon viel, viel schneller inzwischen mit, wenn was Neues entsteht, aber eben nicht anderthalb Jahre vorher. Also wir wüssten im Zweifel, dass ein Minion rauskommt, aber nicht anderthalb Jahre vorher, vielleicht ein halbes Jahr vorher oder ein halbes Jahr. Und das reicht immer noch nicht aus.
Wie ist das denn mit der, ich habe jetzt mitgekriegt, dass ihr ja auch Richtung digitale Geschäftsmodelle, dass es zukünftig möglich sein wird, auch, ich sag mal, weitere Folgen digital bei euch zu erwerben, oder? Also man kauft einen Toni sozusagen im Retail-Bereich, stationär oder wie auch immer so, und dann kann man theoretisch, wenn es jetzt Bibi Blocksberg-Toni ist, kann man sich eine zweite Episode direkt bei euch kaufen und auf den Toni laden, oder?
Genau, das hängt auch ein bisschen mit dem Thema zusammen, was wir gerade ein paar Sekunden vorher besprochen haben. Wir brauchen wahnsinnig lange, bis wir Tonis realisieren. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Themen bei uns wie Benjamin, Bibi, auch Olchis, andere, die haben von 30, 40 Folgen bis zu fast 200 Folgen. Wir werden keine 170, 180 Benjamin Blümchens umsetzen, so oder so. Aber unsere Kunden wollen das hören. Und die meisten schreiben uns und fordern uns auf, weitere Benjamins zu machen. Aber wir haben pro Jahr nur x Tonis, die wir überhaupt realisieren können, dass wir das einfach nicht gewährleisten können. Und wir haben von Anfang an so ein Konzept eigentlich auch im Kopf gehabt, dass wir, dass wir den Kunden die Möglichkeit geben, weitere Folgen, insbesondere bei sehr folgentiefen Serien, bei uns online zu erwerben, um sie dann mit einem Toni zu verknüpfen, der bereits gekauft wurde. Das ist vor allem ein reines Kundenbedürfnis, was wir da glücklich machen.
Der Fachhandel?
Ganz am Anfang.
Bitte? Und der Fachhandel?
Der Fachhandel ist an der Stelle, partizipiert er nicht, aber es, man benötigt immer eine Figur, um die Audiothek nutzen zu können. Also ohne Figur, ohne Benjamin, den du einmal zumindest gekauft haben musst, wirst du keine weiteren Folgen kaufen können. Und man kann natürlich so argumentieren, wir fangen jetzt an, digital zu auszuwerten, ja, und den Fachhandel außen vor zu lassen. Aber ich glaube, dass wir als Unternehmen mit dem Produkt, was wir gemacht haben, mehr als deutlich machen, dass das haptische Erlebnis und auch die Beziehung zum Fachhandel wahnsinnig wichtig sind. Wir reagieren ja auf ein Kundenbedürfnis, die wahnsinnig viele Folgen hören wollen. Je älter die Kinder, hat Fuchsbonde ist wahrscheinlich ein schönes Beispiel, da gibt es auch schon viele Folgen. Kinder kommen irgendwie mit 5, 6, 7 in ein Alter, wo sie permanent neue Folgen hören wollen. Das können wir mit unserem System so nicht abbilden. Und durch die Audiothek lösen wir das ein Stück weit. Und wir können gleichzeitig, in Zukunft werden wir auch Kreativtonis freigeben. Wir können zum Beispiel auch Themen, die ganz, ganz schnell sehr, sehr groß geworden sind, viel schneller für unseren Kunden zur Verfügung stellen, weil wir eben nicht mehr die 1,5 Jahre brauchen.
Ja, den Need verstehe ich jetzt. Also das war halt vorher, wenn du erzählst, dass du dafür 70 Wochen brauchst, dann ist jetzt natürlich völlig klar, warum du das so machst. Und meines Erachtens nach auch der einzige sinnvolle Weg, die Bedürfnisse an der Stelle abzuholen.
Genau. Ich habe nochmal, ich meine, wir hatten darüber gesprochen und du hast ja gesagt, ist ja auch kein Geheimnis. Ihr habt, also du hast ja eben auch eingangs erzählt, ihr habt Freunde mit reingenommen und jetzt habt ihr, als habt ihr einen Investor reingeholt, die ersten sind rausgegangen, aber ihr seid, eigentlich habt ihr nur ein paar Prozent verkauft, ansonsten hat sich bei euch nichts verändert. Warum habt ihr nicht die Entscheidung getroffen, du, wir sahen jetzt auch richtig dick ab und Kohle auf den Tisch und dann machen wir so ein bisschen weiter? Sondern wie kam es dazu, dass sie gesagt hat, nein, wir geben nur ein paar Prozent ab und machen genauso weiter? Das ist schon ein klares, krasses Statement als Unternehmer
in der heutigen Zeit. Ja, also zum einen verstehen Markus und ich das Ganze, was hier gerade passiert, wirklich als Geschenk. Ne? Also wir sind unfassbar dankbar, dass wir in der Situation sind, sowas erleben zu dürfen. Ich glaube, es ist eine Geschichte, die nicht so häufig passiert, so ein tolles, emotionales Produkt so erfolgreich begleiten zu dürfen. Was will ich denn sonst machen? Also es ist doch geil, sowas machen zu dürfen. So, wir haben eher nach Optionen gesucht, wie können wir das Potenzial, was wir darin sehen, wirklich nutzen. Internationalisierung ist so ein Thema. Wir haben am Anfang gedacht, das wäre so ein Produkt fürs deutsche Kinderzimmer. Haben auf der ersten Messe 2016 in Nürnberg im Januar realisiert, egal ob die Menschen aus Südkorea kommen, aus Chile oder aus Spanien, alle finden das Produkt geil. So, und da haben wir realisiert, vielleicht ist es doch ein Thema, was man international spielen kann. Hätte aber in dem alten Gesellschafterkreis nicht funktioniert. Das war ein toller Gesellschafterkreis bis zu einem gewissen Punkt. Aber wenn es darum geht, wirklich auch ein Netzwerk zu nutzen, vielleicht auch mal Kapital zu organisieren, um die größeren Schritte zu machen, dann wäre das der falsche Gesellschafterkreis gewesen. Deswegen haben wir gemeinsam mit denen entschieden, das machen wir. Mhm. Max und ich wollen das Ding natürlich weiter vorantreiben und die vielen Ideen, die wir haben, noch verwirklichen.
Also große Komplimente. Selten. Also ich kann nur noch mal zusammenfassen aus meiner Perspektive sagen, ich habe in den letzten Jahren selten so eine Produkteinführung. Ich würde sagen, ich finde Bett 1 war auch so eine grandiose Geschichte, aber ansonsten, das ist für mich echter Killer-Commerce. Etwas ganz radikal neu gedacht, damit Zimmer erobert und das habt ihr gemacht. Und das mit so einer Sympathie und mit so einem Unternehmergeist, nicht einfach Startup, Exit und Tschüss, sondern mit so einem Unternehmergeist und mit so viel Liebe zum Detail. Ganz große Komplimente und alles Gute und auch für euer neues Geschäftsmodell. Ich persönlich werde euch weiter beobachten und weiter hören von zwei, von links und rechts, von Catalina und Antonino von ihren Tony-Boxen. Oder Stefan, ist grandios, oder?
Ich kann mich eigentlich nur anschließen, genau. Ich finde das unternehmerisch wirklich eine absolute Top-Leistung, was ihr da hingelegt habt. Ich finde auch die Einstellung gut. Mir hat mal einer gesagt, ganz ehrlich, wenn du dann Anteile verkaufst oder viele Anteile verkaufst, was machst du dann mit dem Geld? Du beteiligst dich wieder an anderen Unternehmen, ne? Also ein bisschen, finde ich, schwingt das ja immer mit und da habt ihr eine total gute Einstellung. Und ich kann mich Markus nur anschließen. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg weiterhin und lasst uns gerne mal sprechen, wenn ihr das neue digitale Geschäftsmodell eingeführt habt und wenn es da neue Erfahrungswerte gibt.
Ja, gerne.
Ja, wow. Genau. Vielen, vielen Dank.
Und ich kann mich auch nur anschließen, genug der Lobhudelei, aber es ist ja nun tatsächlich, ist ja wirklich so, also wirklich, wirklich cool und eben nicht so ein, also das ist schon cool. Also gerade jetzt nach dem Gespräch sehe ich das noch ganz anders, das Ding. Werde ich jetzt jeden Abend einmal streicheln, bevor ich ins Bett gehe selber. Richtig cool. Ich hätte nur eine allerletzte Frage zum Schluss vielleicht, wenn die mir noch gestattet wird. Neue Geschäftsfelder. Jetzt hat doch gerade der Stefan so schön diesen Satz gesagt, dann kommt Geld, dann investiert man wieder. Ich hatte letztens mit Stefan mal gesprochen von Ankerkraut und da war es dann im Prinzip genau dasselbe. Du hast doch sicher schon ein, zwei Pläne im Hinterkopf. Ich kenne dich doch, ne? Also jetzt jedenfalls, ne? Was kommt noch? Hat es was mit Toni zu tun? Also die Ideen, die ihr zumindest habt, oder was völlig anderes?
Nee, es ist schon auch viel um das Öko oder im Ökosystem Toni verhaftet, definitiv. Ein Thema, was uns immer ist, auch kein Geheimnis, was uns immer umtreibt, auch zu schauen, gibt es vielleicht auch mal ältere Zielgruppen, die man mit einer neuen Marke, aber einem ähnlichen Ansatz in irgendeiner Form anstrebt. Also das fänden wir auch total spannend.
Also das John Wick Hörbuch, da bin ich dabei.
Genau. So privat, keine Ahnung, ich merke das, ich bin ja auch schon 50, ne? Wir sind älter, zwei Kinder und so. Cool ist auch zu sehen, man hat vielleicht jetzt doch so ein paar mehr Hebel als früher, als man je dachte. Und es gibt so ein paar Themenfelder, die sind natürlich jetzt auch in aller Munde, aber das ganze Thema so Nachhaltigkeit in irgendeiner Form in so Bereiche reinzugehen, dann vielleicht eher als Privatmensch, wenn man da Möglichkeiten hat. Das fände ich auch mega spannend. Ich glaube, wir haben, wenn man den Erfolg hat, was total toll ist, auch eine gewisse Verantwortung damit, was zu machen. Und das versuchen Markus und ich auch immer so ein Stück weit jetzt auszuloten. Wo können wir nochmal, wo haben wir eventuell nochmal einen Hebel, den wir nutzen können, den wir früher nicht hatten? Und das hat gar nichts mit Tonis zu tun, sondern generell zu schauen, irgendwie können wir das ganze Ding, den ganzen Planeten hier ein bisschen besser machen, als er gerade unterwegs ist. Das finde ich noch spannender, aber das ist eher so jetzt die private Seite.
Dann guck dir mal meine Seite an, retourensohn.de. Da kannst du mal gucken. Okay. Da habe ich mir auch Gedanken drüber gemacht.
Ja. Sehr gut. Oder fahrt einfach Fahrrad. Ja, danke an dich, Patrick. Danke an Michael. Danke an Stefan.
Dankeschön.
Ja, und ich freue mich auf die nächste Folge und dein Update. Schönen Tag allen noch.
Danke
und
an euch.
Viel Erfolg.